Unten fahren noch die Rasenmäher, hier oben sitzt der Max und berichtet noch aus dem Stadion über das Spiel Deutschland gegen Ungarn. Aber das tue ich natürlich nicht alleine, sondern mit Caro Kipper und Martin Rafit, dem Dreamteam aus allen bisherigen Sendungen. Ihr kennt sie schon, jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
Alles zur EM der Männer.
Nein, Deutschland ist immer noch nicht Europameister, aber einen kleinen Schritt weiter ist man gekommen, denn im Achtelfinale ist man jetzt definitiv. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu dieser Sendung. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social. Wenn ihr hier irgendwelche Umgebungsgeräusche hört, dann liegt es daran, dass ich auf der Tribüne noch sitze, hier im Stuttgarter Stadion und wirklich unten gerade drei Rasenmäher hier fahren. Da kennt man nichts in Stuttgart, da wird der Rasen sofort gemäht. Caro, schön, dass du hier bist. Ich werde dich nicht nach dem Zustand deines Rasens befragen, aber wie geht's dir jetzt nach diesem Spiel?
Ach, wie soll's mir gehen? Mir geht's gut. Es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich habe es wirklich sehr gerne gesehen. Mhm. Und jetzt freue ich mich auf die Sendung mit euch, ob ihr das genauso gesehen habt wie ich. Und bin gespannt, was Martin zu Gündogan zu sagen hat.
Oh ja, da bin ich auch gespannt darauf. Martin, schön, dass du hier bist.
Ich weiß nicht, warum ihr so gespannt seid, weil ich es ja schon in die Gruppe gepostet habe, aber... Aber gut, vor den Zuschauern muss man jetzt so tun, als wüsstet ihr es noch nicht. Ich finde die natürlich weiterhin grauenhaft. Nein, ich fand den ja auch nie grauenhaft. Ja, freut mich, da zu sein. Let's go. Schönes Spiel gewesen.
Aber wirklich, schönes Spiel gewesen. Ich lese mal den Spielfilm vor und dann können wir in die Analyse starten. Es beginnt damit, dass Kai Havertz sich an Orban vorbeischiebt und an Gulaschi scheitert. Boller blockt dann einen Volleyschuss von Andrich nach Ecke. Das war die einzig gefährliche deutsche Ecke. Ein Schuss von Soloy wird auch geblockt und, was ich natürlich unterschlagen habe, der erste Fehlpass, diesmal schon in der ersten Spielminute. Denn mit einer neuen Anstoßvariante hat man direkt den Ball verloren und da kam Soloy schon zum ersten Abschluss, den Manuel Neuer noch klärt. Das alles ist dann aber Makulatur, als in der 22. Minute erst Orban gegen Gündoğan noch einen Steckpass klärt, dann kommt er dabei aber zu Fall. Gündoğan kann den Ball auf Musiala passen, der das 1:0 erzielt. Wirtz hatte vorher den guten Pass auf Musiala gespielt, der auf Gündoğan gesteckt. Ja, und dann rempeln Orban und Gündoğan aneinander. Es ist die Frage, wer ist hier Täter, wer ist Opfer? Ich werde euch dann gleich verraten, was Marco Rossi gerade in der Pressekonferenz dazu gesagt hat. Es war pointiert. So oder so, dieses Tor zählt. Jamal Musiala ist der jüngste Spieler, der an zwei aufeinanderfolgenden EM-Spielen nach seinem EM-Debüt getroffen hat. Danach muss Neuer einen Freistoß von Szoboszlai parieren, hat dabei Glück, dass der Nachschuss nicht ordentlich sitzt. Tah rettet bei einem Schuss von Szoboszlai, Musiala geht ins Dribbling und wird gestempelt. Es gibt aber Freistoß für Ungarn, da hätte man eventuell auch auf Elfmeter entscheiden können. Kurz vor der Halbzeit trifft dann Roland Szoboszlai nach einem Freistoß von Szoboszlai zum 1:1, aber vorher lag eine Abseitsposition vor. Deswegen bleibt es bei einem Schreckmoment, mit 1:0 geht es in die Hälfte. In der zweiten Hälfte wird dann ein Schuss von Kroos geblockt, dann kommen Füllkrug und Sané für Wirtz und Havertz. Wager köpft eine Szoboszlai-Flanke über das Tor, das ist die größte ungarische Chance und sie ist vor allem deshalb bedeutsam, weil kurz darauf in der 67. Minute Musiala einen Ball auf Mittelstädt steckt, der flach in den Rückraum auf Gündoğan passt, der das 2:0 erzielt. Vorher hatte man eine sehr gute Besetzung in der Breite und deswegen war Mittelstädt auch so frei. Danach gab es noch eine Reihe von Chancen. Es gab auch noch gelbe Karten, unter anderem für Maxi Mittelstädt, aber auch für Szoboszlai, der sich nochmal in der 93. Minute für Ball wegschlagen die gelbe Karte holt. Aber am Ende zählt, wie immer im Fußball, nur das Ergebnis und das ist eben ein 2:0. Caro, wie hat es denn Deutschland geschafft, gegen Ungarn zu gewinnen?
Wir haben ja schon erwartet, dass oder alle waren sich sicher, dass Ungarn besser sein wird, als es Schottland war. Und Deutschland hat es für mich dadurch geschafft, dass sie, also Ungarn stand viel näher am Mann dran, als es Schottland tat. Und da war, also haben ein viel intensiveres Gegenpressing gehabt. Aber die Deutschen waren sehr, sehr gut darin, die Bälle auch wieder zurückzuerobern nach einem Ballverlust. Unsere Schwächen im deutschen Spiel, die wir, wie du hast ja gerade ein paar Chancen beschrieben, die konnten dann durch individuelle Stärken kompensiert werden. Also Neuer mit zwei ganz, ganz starken Paraden. Aber dann hatte auch immer irgendjemand einen Fuß dazwischen. Tah, Rüdiger, Kimmich. Also wir hatten sehr, sehr viele wichtige Abwehraktionen dabei. Und das Spiel lief natürlich auch gut für Deutschland, dass der erste Ball nicht reingeht, dass Neuer das so gut hält. Und das, dieses 2:0 ist schon sehr deutlich. Deutlicher als es zumindest in der ersten Halbzeit der Spielverlauf war, weil es war schon ein intensives Spiel. Aber in der zweiten Halbzeit hat man dann auch gesehen, wie gut Deutschland eben das Spiel aufbauen konnte. Es war weniger Hektik drin. Ein paar Ungenauigkeiten waren eben drin, aber ja, zum Beispiel, ja.
Noch nicht gleich alles, du kommst nochmal dran, ich verspreche es dir. Was ich natürlich noch vergessen habe zu erwähnen, weil du gerade von Rettungstaten gesprochen hast, auch Joshua Kimmich hat nochmal für Manuel Neuer gerettet, der konnte einen Freistoß nicht festhalten und so blieb es bei der weißen Weste. Martin, was waren denn für dich so die springenden Punkte bei diesem Deutschland-Sieg?
Ich glaube, die Szene wäre aber faul an Neuer gewesen, oder?
Also, glaube ich. Wenn er aber laufen lässt bei Gündogan gegen Orban, würde ich das auch laufen lassen. Aber
Ja, vielleicht. Aber es ist gegen den Torwart im Fünfer. Gut, egal, war nicht drin. Was waren die entscheidenden Punkte? Ich fange mal so an. Ich glaube, das Gefühl, was man hatte, das Gefühl, was wir nach dem letzten Spiel hatten und das, was ja, glaube ich, auch so ein bisschen der große Unterschied war und auch so ein bisschen die Mission, die dann mit Frankreich und Niederlande damals gestartet wurde und Andrich und Groß zurück, dass du eine Mannschaft hast, die deutlich stabiler ist und die ein bisschen resilienter ist und einfach irgendwie auch so ein bisschen pragmatischer spielt so. Und ich glaube, das hat man in dem Spiel relativ gut gesehen, den Unterschied. Weil das war tendenziell ein Spiel, was eigentlich ziemlich schlecht lief. Gegen Schottland hatte man eins, das lief sehr, sehr gut. Direkt die ersten beiden Schüsse drin, so Gegner nicht gut drauf. Hier direkt erste Szene, Vollkatastrophe. und dann auch so ein paar, eigentlich, wenn man die ungarischen Szenen durchgeht, ist es auch eher, die waren auch alle eher so ein bisschen unglücklich, wie die gelaufen sind. Und jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, ja, oh, das war richtig gut gespielt oder da wussten wir gar nicht, wie wir was verteidigen sollen, aber die Mannschaft immer in den richtigen Momenten dann entsprechend noch einen Fuß dazwischen gekriegt. Sehr gute Innenverteidigerleistung, wir können gleich noch über das Aufbauspiel sprechen, der Innenverteidiger, aber in dem erwähnt wieder wieder eine Stürmerleistung von Havertz, der sehr, sehr viel tiefer angegriffen hat und in dessen Schatten dann Gündogan die Räume finden konnte.
Ich glaube, ein Punkt, der noch wichtig ist zu sagen, ist, dass einfach ein sehr gutes Passtempo auch im Spiel war. Es waren klar mehr Fehlpässe drin als gegen Schottland, aber allgemein das Tempo der Pässe, wie schnell das Spiel gestaltet wurde, ich glaube, das war auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel.
Ja, wobei ich schon fand, es gab zwischendurch diese Phasen, in denen Julian Nagelsmann hat es auch gerade angesprochen, in denen die Spieler so ein bisschen eher auf dem Ball standen und dann geguckt haben, was jetzt die nächste Option ist. Weil ich glaube, dass Ungarn es ganz gut hinbekommen hat, dieses Übergewicht im Zentrum aufzufangen. Also die haben ja so eine Fünfer-Viererkette gespielt. Eigentlich war es eine Fünferkette in den meisten Situationen, aber die Außenspieler, die Außenverteidiger, die hatten quasi die Lizenz zum Draufschieben und auch mal auf den Zehner draufschieben. Also nicht immer nur vertikal raus, sondern auch mal auf Musiala oder auf Wirtz zu gehen, wenn die eben entgegenkommen. Und Viola hat das auch 2-3 Mal gemacht, dass er einfach schnell aus der Kette rausgeschoben ist, um dann den Pass eigentlich schon damit zu verhindern. Der Pass wurde dann auch meist gar nicht gespielt und dann hat er sich wieder fallen lassen. Und da fand ich, gab es einen Unterschied zu sehen zum Schottland-Spiel und da würde mich eure Meinung interessieren. Martin, du kannst gerne mal vorlegen, weil wir haben ja viel darüber gesprochen, Musiala und Wirtz in die kleinen Räume und in denselben Raum zu bringen. Jetzt gegen Ungarn, fand ich, gab es sehr, sehr viele Situationen, so viele Situationen, dass ich fast glaube, das muss Matchplan gewesen sein. Ich konnte es leider nicht fragen, ich bin wieder nicht drangekommen in der Pressekonferenz. Aber mir schien es fast zu sein, dass es diesmal absichtlich so war, dass Musiala in einem Halbraum war, nämlich im linken, ja, und Wirtz im anderen im rechten.
Ja, ich glaube, also das war interessant. Das war wirklich ein sehr, in einer gewissen Weise ein sehr, sehr einfacher Matchplan, dass man es einfach sehr positionell gespielt hat und im Grunde, ja, ganz klar, Havertz vorne drin Stürmer, linker Halbraum besetzt, rechter Halbraum besetzt. Ab und zu kommen die beiden mal entgegen, um ein bisschen für Bewegung zu sorgen. Und dann Gündogan dazwischen, der dann einfach da rumschwirrt und die Räume findet. In dem Kontext auch, was glaube ich mit, was da glaube ich zusammenspielt, ist, dass du die beiden in den Halbräumen hast. Ich glaube, die Idee war, die Innenverteidiger rauszuziehen aus der Fünferkette. Dann machst du einen Raum auf für Havertz. Havertz läuft in den offenen Raum der Fünferkette rein und dann spielst du einen langen Ball dahinter. Und diesen langen Ball, das war der für mich der markanteste taktische Schachzug. Das war eindeutig geplant. Der kam, glaube ich, in den ersten 5 Minuten kam der, glaube ich, schon dreimal an. Hat dann auch das 1-0 eingeleitet. Der wurde dann zwar verloren, dann von Tar wieder erobert und dann war aber Ungarn zumindest so ein bisschen ungeordnet. Und das fand ich ein sehr, sehr interessantes Mittel. Ich fand da sehr, sehr interessant und da muss man dolles Sonderlob aussprechen, was Rüdiger für Bälle reingespielt hat. In der zweiten Halbzeit ganz am Anfang direkt noch so den 60-Meter-Chip-Pass erfunden, wo er so eine riesen Bogenlampe über alle drüber ballert und der kommt genau in den Raum, wo Havertz ihn erlaufen kann. Das war ganz geil. Aber auch in der ersten Halbzeit schon mehrere sehr gute Bälle auf Havertz gespielt, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen von Havertz enttäuscht war. Ich habe gesagt, wir sehen die Zidane-Rolle, um die uns die Fußballhistorie gebracht hat, weil Zidane ja nie Mittelstürme gespielt hat. Und ich dachte eigentlich immer, eigentlich wäre eine geile Einbindung von Zidane, wenn du den ganz vorne reinstellst und die ganze Bälle auf ihn draufballerst und er macht die einfach fest, weil das ist sau schwer, aber er ist gut genug. Und mich hat Havertz ein bisschen, ich sehe Havertz schon in diesen Sachen auf einem extrem hohen Niveau, wie er Bälle festmachen kann, seine Technik und so. Und da hat er mich heute leider ein bisschen enttäuscht. Da kam aus den Situationen kam leider nicht so viel raus, wie ich es erwartet hätte von ihm.
Ich lieb's, dass die Sendung 10 Minuten läuft und du schon so einen komplett abenteuerlichen Take rausgehauen hast. Gehe ich mit. Mir ist auch aufgefallen, dass klar, die Aufstellung war exakt dieselbe wie gegen Schottland, aber auch Gündogans Rolle war ein bisschen anders. Wir haben ihn gerade zu Beginn häufig in der Doppelspitze mit Havertz gesehen und dadurch hat sich dieser Raum von Musiala und Wirtz auch ein bisschen verändert zum Spiel gegen Schottland. Und Wirtz war auch deswegen ein bisschen unauffälliger, weil er sehr viel in der Rückwärtsbewegung war heute. Deutlich mehr als gegen Schottland. Was dann natürlich nicht so offensichtliches Gezaubere ist, aber ja.
Ja, wobei, also das stimmt natürlich, er hat sich tiefer fallen lassen, aber war schon auffällig der Unterschied zwischen Wirtz und Musiala. Also Flo Wirtz hat in der ganzen ersten Hälfte nur einen Pass in den Strafraum gespielt und übers gesamte Spiel, also er hat ja nicht komplett durchgespielt, gesehen waren es glaube ich 3 Pässe, die er in den Strafraum gespielt hat. Und Jamal Musiala war da schon in der ersten Hälfte viel, viel aktiver und da sind ja gar nicht dann die Dribblings schon mitgezählt, wo er ja dann noch quasi ohne einen Pass zu spielen den Ball in den Strafraum bekommt. Also wenn man sich anguckt, die Strafraumaktion, es gab 17 Ballkontakte von Deutschland in der ersten Hälfte im gegnerischen Strafraum, das überwiegende Gros davon hatte mit Musiala zu tun und der Rest kam dann über Gündogan zustande. Entweder war er es selbst oder er hat es verursacht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier über statistische Varianz reden müssen, Martin?
Ich glaub, es ist ein Links-Rechts-Ding, oder? Dass einfach dieses Mal Musiala deutlich mehr links gespielt hat.
Mhm. Und das klappt links dann besser, weil sie von rechts auf links
mit dem rechten
verlagern.
Fuß in die Mitte ziehen können. Mhm. Auf der rechten Seite müssen sie quasi zur Grundlinie ziehen. Das ist ein bisschen einfacher zu verteidigen. Es ist einfacher, sie abzudrängen, in schlechte Räume zu bringen. Und von der linken Seite, kennt man ja Robben, Messi. Ist halt einfacher, mit einem falschen Fuß quasi auf der Seite zu spielen, wenn du aus dem Dribbling heraus ergehen willst.
Ja, okay, das ergibt natürlich Sinn. Ich würde aber gerne nochmal auf das eingehen, was du zu Kai Havertz gesagt hast. Also ich habe auch festgestellt, 10 Minuten in der Sendung und schon wurde das erste Mal wieder kritisiert. Das wird ja auch mal ganz genau verfolgt, wie kritisch wir sind. Kann man bei Kai Havertz nicht auch sagen, dass er halt in einer Rolle spielt, wo wirklich alles bis auf den Zentimeter genau passen muss. Also diese Ablagen und so weiter. Und da gab es doch zum Beispiel diesen Pass von Musiala auf Havertz und der liegt auf Gündogan und der kann den Ball um einen Ticken nicht kontrollieren.
Das wäre so schön gewesen. Das wäre so schön gewesen.
Siehst du?
Das war ein toller Moment. Also man muss diese Kritik in Anführungszeichen an Havertz schon in den Kontext sehen, dass ich gesagt habe, ich war enttäuscht, dass er nicht das gepackt hat, was ich mir erhofft hätte. Aber ich erhoffe mir von Havertz in so einer Rolle halt, dass er der beste Stürmer der Welt ist, basically so. Also ich habe da schon sehr, sehr hohe, ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial bei ihm einfach in genau dieser Rolle. Und das kam leider nicht. Er hat kein schlechtes Spiel gemacht, bei weitem nicht. Er hat schon meistens die Bälle auch irgendwie festgemacht und vernünftig weitergespielt und so. Hatte leider dann die 2 entscheidenden Ablagen, also die eine auf Gündogan, kleines Tick, einen kleinen Ticken zu lang. Und dann gab es eine Kontersituation, wo er versucht, auf Wirtz abzulegen, wo er ein bisschen zu tief spielt. Was auch so, also das ist auch so ein Ding, was ich bei Havertz eigentlich immer im Hinterkopf habe, dass er, der hat in seiner besten Leverkusen-Zeit hat er so ein verrückt präzises Ablagenspiel gehabt. Ich fand, das hat sich damals für mich wie ein Gamechanger angefühlt, so dass du einfach, wenn du zwei Spieler unter Druck hast, wenn du einfach Havertz anspielst, dass du immer aus dieser 2-gegen-2-Situation super sauber rauskommst, weil seine Ablagen so gut kommen, so butterweich. Und das hat man heute dann leider auch nicht gesehen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, dass ich sage, ah, das war schlecht deswegen, sondern das ist ein Element, was man von ihm kennt oder was man sich von ihm erhofft, was aber herausragend ist. Und dieses Herausragende kam leider in letzter Instanz dann heute nicht.
Was Havertz sehr gut gemacht hat, ist die Strafraumbesetzung, die ja auch Nagelsmann sehr, sehr wichtig ist und die auch bei diesem Spiel ein Schlüssel zum Erfolg war, dass immer ein Spieler in Strafraumnähe war und man da relativ schnell, wenn jemand in den Strafraum gekommen ist, wurde es da auch schnell gefährlich. Also da haben wir ja auch Havertz oft in dieser Rolle gesehen und so im Thema Strafraumbesetzung war Havertz heute für mich der herausragende Spieler.
Da würde ich sagen, er war Gündogan, der herausragende Spieler. aber der viel von Havertz profitiert hat auch. Also Havertz hat da schon sehr viel Gegenspieler gebunden mit seiner Tiefe und so. Macht er schon gut. Wollen wir die Überleitung benutzen, um über Gündogan zu sprechen?
Ja, also ich habe zwar deine Elogen auf Gündogan wirklich satt, aber meinetwegen, dann darfst du ihn eben doch mal loben.
Wollt ihr erst was sagen? Dann sage ich, wie ich es einordne.
Naja, also Caro hat gesagt, wenn Ilkay Gündogan kein Fan mehr hat, dann bin ich tot. Also wer ein so flammendes Plädoyer hält für ihn, ein sensationeller Satz. Ich hätte gerne Tassen und T-Shirts davon. Also Caro, dann musst du vorlegen.
Oh, okay, wo fange ich an? Weil ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen. Wir wollen ja am Ende noch ein paar Krönchen verleihen. Und da muss ich ja auch noch was zu Gündogan sagen. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich mir aufhebe. Aber für mich ist Gündogan heute ganz, ganz hochoffiziell zu dem geworden, was er schon immer sein sollte in der Nationalmannschaft. Nämlich das Herzstück der Mannschaft, der mit seiner Spielintelligenz das Spiel bereichert. Und ja, da ist er heute wirklich endgültig reingewachsen. Für mich ja schon länger, aber jetzt wirklich genau so das, was man sich schon immer von ihm erhofft hat. Und das ist einfach so befriedigend und schön zu sehen, wenn endlich das klappt, was sich alle seit Jahren versprechen. Und für mich hat er auch sehr geduldig agiert, hat auf dem Platz seine Aufgaben erfüllt, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass es nicht die Aufgaben sind, die er bei Barcelona erfüllt. Aber je öfter er das spielt, desto besser wird er auch da drin. Und er ist jetzt der beste Scorer der EM. Und damit gebe ich erstmal ab, um mir noch ein bisschen was aufzuheben.
Ja, also ich habe ja meine, ich muss ja, ich habe das letzte Mal schon versucht, immer einmal im Nebensatz fallen zu lassen. Muss ich vielleicht hier an der Stelle aus Selbstgerechtigkeit schon nochmal unterstreichen, ich war immer in meinem Leben sehr, sehr großer Ilkay Gündogan-Fan. So, ich bin kein Gündogan-Hater. Mein Hate, in Anführungszeichen, bezog sich auf seine Rolle als Zehner. Ich hatte ja auch gesagt, wenn du 4-3-3 spielst, ihn als Achter und so, sehe ich ein bisschen passender potenziell. Jetzt haben wir eine andere Rolle gefunden, die er sehr, sehr gut ausfüllt, nämlich der ist quasi als der Raumsucher, der dann die Räume anvisiert, die die anderen ihm aufmachen. Und wir hatten vorher drüber gesprochen, dass du quasi vier Spieler hast, die einen Ball in Fuß wollen, in der Offensive. Und das hat sich wirklich jetzt sehr, sehr gut geordnet, dass du mit Havertz einen hast, der ganz klar dafür verantwortlich ist, tiefer anzugreifen und das super macht, dass du dann Musiala vor allem und dann halt Wirtz punktuell hast, die Gegner auf sich locken, die den Ball in den Fuß fordern, die andribbeln, die Ballungen beim Gegenspieler, bei den Gegnern verursachen. Und dadurch entstehen dann einerseits durch Havertz, andererseits durch die anderen beiden, entstehen Räume im Zentrum. Und Gündogan ist genau, was er halt extrem gut macht, ist dieses saubere Spiel im Raum. Ne? Das ist den klaren ersten Kontakt. Ich hatte letztes Mal ja schon gesagt, so, wo er mir nicht gefällt, ist eben wenn er unter Druck spielen muss, so. Aber mir gefällt er, wenn er den Raum füllt, also, gut ist er im klassischen Positionsspiel, wenn er im offenen Raum agiert, wenn er einen klaren ersten Kontakt nimmt. Und heute hat man halt auch gesehen, das hattest du letztes Mal schon gelobt, Max, wie flexibel er die Räume da findet. Und das war heute, glaube ich, noch augenscheinlicher, dass er immer im richtigen Moment dann sich auch zu den Angriffen anschließt und immer im richtigen Moment anspielbar ist und so. Und damit ist er eben so als zentraler Spieler, also dieser, so ein bisschen diese Schattenstürmerrolle, die irgendwann Dennis Bergkamp mal geprägt hat, im Grunde spielt er das so ein bisschen. Und das funktioniert dann in dieser Gesamtkonstellation schon ziemlich gut.
Und was ich auf einer Tasse haben will, ist Gündogan beim 1:0. Also das war doch einfach nur genial, wie der Willi Orban wirklich mit aller Kraft, aber fair, irgendwie der kommt in Straucheln. Willi Orban ist ja auch wirklich ein stabiler Verteidiger und sich da durchkämpft. Da dachte ich, ja, Gündogan, du kommst aus Gelsenkirchen und so richtiger Malocher gerade bei dieser Vorlage. Ich fand's toll. Ich fand's richtig geil.
Okay, dann muss ich jetzt sagen, was Marco Rossi, der Trainer von Ungarn, dazu gesagt hat. Er hat im Grunde seine Pressekonferenz damit begonnen, dass er gesagt hat, also aus meiner Sicht hätte Deutschland eh gewonnen, aber der Schiedsrichter war bei weitem der schlechteste von allen auf dem Feld. Also er hat das überhaupt nicht gesehen, warum dieses Tor gezählt hat. Ilkay Gündoğan wiederum hat dazu gesagt, er hätte sich gewundert, warum überhaupt reklamiert wurde. Er hätte so viele Jahre in der Premier League gespielt, da würden alle lachen, wenn das so entschieden würde. Ich denke, es gibt da zwei Perspektiven auf diese Szene. Die eine ist, dass man sieht, dass Orban ja auch versucht, ihn wegzuchecken, und die andere ist, dass aber Orban durch ihn zu Fall kommt. Und dann muss wahrscheinlich die auf dem Feld getroffene Entscheidung stehen. Also für den VAR würde mir das nicht reichen. Und in dem Fall ging es dann eben aber weiter und so hat dieses Tor gezählt. Ich würde gern das, was ihr gesagt habt zu Ilkay Gündoğan, noch ergänzen, um das, was Julian Nagelsmann jetzt gerade eben in der Pressekonferenz zu ihm gesagt hat. Weil das addiert quasi zu seiner taktischen Rolle noch was drauf. Er hat gesagt, dass Ilkay Gündoğan auch sehr viel im Kontakt mit dem Trainerteam außen stehen würde, er versuchen würde zu steuern und er auch sehr clever die vielen Unterbrechungen nutzen würde, um eben Kontakt aufzunehmen und dann eben Informationen, also sich auszutauschen, gemeinsam zu beraten, wie man kleinere Anpassungen vornimmt und die dann ins Team zu tragen. Und dann hat er noch was gesagt, das werdet ihr wahrscheinlich auch inzwischen dann schon gelesen haben, denn das werden wahrscheinlich viele zitiert haben, viele Medien. Wir müssen ihm alle mehr vertrauen. Er hat große Erfolge gefeiert, war bei Manchester City Kapitän und hat die Champions League gewonnen. Er hat ein super Tor gemacht, technisch sehr anspruchsvoll, so ein Querball, den musst du erstmal verwerten. Wir müssen ihn alle etwas pushen, weil er uns auch pushen kann, und ich bin mir ganz sicher, dass es so weitergeht. Und dazu hat dann Ilkay Gündoğan dann später, der als Spieler des Spiels auch zur Pressekonferenz gekommen ist, gesagt, dass er eben einfach sich extrem wohlfühlen würde. Er hat auch nochmal sehr deutlich gesagt, also Zitat, ich kann auch deshalb frei aufspielen, weil ich kann deshalb frei aufspielen, weil ich das Vertrauen von Trainerteam und Mannschaft spüre, was in den letzten Monaten und Jahren nicht immer leicht war, ehrlich gesagt. Also das frei aufspielen meinte er damit, glaube ich. Und dass es eben extrem gerade Spaß machen würde, in diesem Team zu spielen, war sehr, sehr aufgeräumt, sehr reflektiert, so wie man ihn kennt. Also Ilkay Gündoğan, bester Mann, endlich sind wir uns da alle einig. Aber, ich kann es kaum glauben, aber jetzt bin ich der, der jetzt meckern muss. Kann man nicht auf dieses Spiel auch gucken und sagen, mit ein bisschen anderen Spielverlauf geht das genau umgedreht in die Halbzeit, weil ja Ungarn auch seine Chancen hatte, weil es Deutschland in der ersten Hälfte noch nicht geschafft hat, defensiv wirklich stabil zu stehen. In der zweiten fand ich es dann viel, viel besser. Also wie groß, Caro, würdest du denn diese Kritikpunkte jetzt machen nach diesem Sieg?
Ja, also damit hast du zu 100% recht, dass es nach der Halbzeit auch hätte komplett anders aussehen können. Und das Spiel haben wir auch alle erwartet. Wir haben ein schwieriges zweites Spiel erwartet, wie bei jedem erfolgreichen Turnier. Und klar, Ungarn hatte die besseren Chancen. Am Ende der ersten Halbzeit stand es 3:3 Torschüsse. Deutschland hat einen davon gemacht. Aber von diesen 3:3 waren die Chancen für Ungarn definitiv die besseren.
Was war denn da los, Martin, dass das Deutschland nicht so wirklich konsequent hinbekommen hat? Also in der zweiten Hälfte war man besser darin, diese 1-gegen-1-Duelle zu verteidigen. Julian Nagelsmann meinte, eins der Probleme sei gewesen, das hat man tatsächlich auch, finde ich, ganz gut gesehen, die vorderen drei, die standen gegen den Ball, also Ungarns, standen so tief, dass er meinte, die konnten eigentlich immer aufdrehen und dann tief spielen, und dann mussten wir einfach sehr weite Wege gehen, um zu verteidigen, und mussten die immer wieder gehen. Und in der zweiten Hälfte haben wir uns deshalb dann auch ein bisschen näher an dem positioniert, war zwar mehr Risiko, aber deswegen haben wir da öfter direkt dann den Ball gewinnen können. Ist es so einfach? War das schon das Problem im Umschalten? Oder müssen wir vielleicht auch über Standardsituationen sprechen? Weil wenn man näher hinguckt, waren ja auch die großen Chancen Ungarns, oft hatten sie mit Standardsituationen zu tun.
Ja, ich fand Ich fand, das waren sehr singuläre Ereignisse. Ich hatte nicht so das Gefühl, dass das so ein grundsätzliches Problem in der Mannschaft war, sondern du hast halt mal, also ich meine, gegen Schottland hatten wir auch eine so eine Szene, die dann zum Gegentor führt. Das war auch so Standard von irgendwo und dann irgendwie glücklich, bum bum, geht der Ball irgendwie rein. Und hier war es, hier waren es dann auch Standardsituationen und dann diese erste Situation in der ersten Minute, wo irgendwie es auch ein bisschen wild ist, dass Kimmich checkt dann halt in einer Sekunde nicht, dass der schon ankommt und will wartet auf den Ball, anstatt in den Ball reinzugehen, um ihn abzuschirmen. So. Und dann kommt der Stürmer ja auch nicht wirklich an den Schuss ran. So. Er schießt zwar, aber er schießt ja aus 15 Zentimeter Abstand zu Neuer. So. Da kannst du ja nicht mehr an ihm vorbeischießen. Also ich fand, das waren alles relativ weirde Situationen, die halt mal so auftreten in einem Spiel. Ich glaube, was ein großer Unterschied war zu Schottland, also man kann auf jeden Fall sagen, im Schottland-Spiel wäre es nicht aufgetreten, weil da waren wir noch dominanter. Das ist einmal auf jeden Fall den Faktor, den Nagelsmann angesprochen hat, auch ein bisschen, wann wir welche Bälle vorne reinspielen. Das hat sich dann auch, das ist auch ein bisschen einfacher zu machen mit Führung und das wird auch ein bisschen einfacher, wenn der Gegner nicht mehr ganz so viel laufen kann. Ne? Also das war, glaube ich, ein normaler Spielverlauf. Das wird da auch besser geworden sind. Ich glaube, das kann man eigentlich immer erwarten gegen so einen tiefstehenden Gegner. Wenn wir viel Ballbesitz haben, dann wird die zweite Halbzeit wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Und was aber ein großer Unterschied war, dass man nicht direkt so vorne drauf gepresst hat und die Dreierkette von Ungarn ein bisschen machen lassen hat. Und dadurch hatte Ungarn zumindest so ein bisschen mehr Spielanteile. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, warum das so war. Ne? Also das hat ja gegen Schottland, da hatten wir drüber gesprochen, über den Pressingplan gegen Dreierkette. Du spielst Flügelspieler auf breiten Innenverteidiger, Außenverteidiger auf Außenverteidiger und schiebst dann durch so. Und wahrscheinlich hat Nagelsmann damit gerechnet, was auch so war, dass Ungarn darauf deutlich besser vorbereitet gewesen sein wird als Schottland. Hatte ich das letzte Mal bei Schottland kritisiert, die wussten, sie hatten gar keine Idee, was sie da machen. Bei Ungarn hat man immer gesehen, sobald irgendein deutscher Spieler aus der Formation rausgerückt ist, kam der Lauf dahinter. So Sechser geht dahinter, Zehner geht tief, hatten dann Situationen von Rüdiger gegen Szoboszlai links und so. Das ist halt einfach schwer zu verteidigen, wenn du pressen willst und dir läuft, der Gegner kriegt so viel Spieler in die Flügelspur, dass du immer wieder, also immer du läufst nach vorne, du willst den Gegner nach außen drängen und Druck machen und immer wieder läuft einer hinter dir rein. Das ist dann so ein bisschen eklig zu verteidigen und das läuft immer darauf hinaus, dass es 1-gegen-1 am Flügel wird in irgendeiner Form. Genauso entstand dann auch dieser eine Kopfball in der zweiten Halbzeit gegen Neuers Laufrichtung. Das war auch so einfach am Flügel, Longline irgendwie durchgespielt und du bist immer am 1-gegen-1 und dort war das 1-gegen-1 dann gut genug ausgespielt, war nicht nah genug dran, dass dann da zumindest noch eine Flanke gespielt werden konnte. Das hat Ungarn einfach auch relativ geschickt gemacht und das kannst du auch nicht so wahnsinnig viel besser verteidigen. Ich glaube sogar, also ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe keine abschließende Meinung dazu, weil dass wir nicht noch mehr gepresst haben, sondern dass häufig wir eben nicht angelaufen sind, sondern die Flügelspieler gewartet haben, ist ja eigentlich dann logisch. Wenn du sagst, die laufen immer hinter uns rein, wenn wir rausrücken, dann rücken wir nicht raus, sondern warten, was die machen. Und das hat dann auch eigentlich immer ganz gut geklappt. Umgekehrt ist natürlich, wenn du einfach noch mehr Druck machst, hast du einfach noch mehr Kontrolle im Spiel. Deswegen, es gab auch zwei gute Balleroberungen, wo man ein bisschen gewartet hat und Ungarn den Ball dann in die Füße spielt, wo man noch mehr hätte draus machen können. Deswegen, ja, ich würde vielleicht abschließend sagen, ich glaube, es war ein normaleres Spiel, weil der Gegner diesmal gut vorbereitet war und nicht wie Schottland schlecht vorbereitet war. Und dann passiert es halt, dass der Gegner dann auch mal zu Szenen kommt. Aber ich glaube, es waren einfach von der Menge her gar nicht so viele Szenen, sondern es war auch ein bisschen unglücklich, dass die dann direkt alle so gefährlich aussehen.
Ja, ich würde noch ergänzen, dass auch Ungarn körperlich einfach viel stärker war als die Schotten. Also war auf jeden Fall mein Eindruck vom Gucken und die Kontersituation auch bei Ungarn oft sehr schön und schnörkellos gelaufen sind. Aber das, was mir eigentlich am meisten Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass wir haben in diesem Turnier wirklich viele Tore aus dem Rückraum gesehen. Und der ist bei Deutschland doch manchmal sehr frei in einigen Situationen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das im Verlauf des Turniers noch mal bestraft wird, im Gegensatz zu heute.
Ja, und ich würde es gerne noch ergänzen um eine weitere Beobachtung. Ungarn hat in der ersten Hälfte schon das weitergeführt in Teilen, was man gegen die Schweiz auch in der zweiten Hälfte gemacht hat, nämlich Schorloy und Szoboszlai auf einer Seite, im Grunde beide auf dem Flügel, und man wartet dann einfach, dass man dahin verlagern kann. Und da ist keine einzige spannende Situation draus entstanden, weil Ungarn heute überhaupt nicht gut darin war, den Ball dann dorthin zu bekommen, beziehungsweise man kann es natürlich auch anders lesen, kann sagen, Deutschland war gut, das zu verhindern. Aber was du dann gesehen hast, war, also zum einen, einmal gab es komplette Konfusion, da war Kimmich komplett alleine gegen beide und hat auch sich umgeguckt und hat versucht zu kommunizieren und zu sagen, also irgendwie so geht es jetzt gerade nicht. Und dann war es so, dass Robert Andrich rausgerückt ist meistens, auf Szoboszlai ist er dann meistens gegangen. Und dann war der Raum, den Toni Kroos im Zentrum verteidigen hätte müssen, wenn der Ball da irgendwie hingekommen wäre, ey, der war riesig. Da hättest du von den Flügeln super reindribbeln können. Ungarn hat es nicht geschafft. Ich fand, dass Ungarn insgesamt ein enttäuschendes Spiel gemacht hat wieder. Es war natürlich nicht so enttäuschend wie die Schweiz, aber da haben einfach so ganz viele Elemente gefehlt, wie eben gewonnene Dribbling-Aktionen, Tempo im Passspiel, mehr als nur in Anführungszeichen der lange Ball. Also sprich, was haben sie eigentlich mal so wirklich gegenhalten können, was mal so nachhaltig Deutschland hätte beschäftigen können für mehrere Minuten. Da gab es eine Phase, aber die war auch wesentlich geprägt von Eckbällen und Freistößen, in denen dann Chancen herauskamen. Das hat wieder gefehlt, aber ich fand es interessant, das zu sehen, wie einfach es letztlich ist, quasi die Doppel-Sechs rauszuziehen. Und Ungarn hat es halt nicht geschafft, da reinzuspielen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht im Turnier.
Darf man auch, glaube ich, nicht zu kritisch gegenüber Ungarn sein, weil das eine gut funktionierende, schwer zu knackende deutsche Mannschaft ist mit einer Menge Weltklasse-Spieler, und Ungarn hat ein und ansonsten haben sie Erstligaspieler. Und dann sollte das Kräfteverhältnis eigentlich auch so aussehen.
Ich war aber trotzdem überrascht. Ungarn stand hier teilweise sehr tief, zwei Abwehrreihen im Strafraum, dass es dann doch für Deutschland so einfach war, teilweise da durchzuspielen. Und vielleicht darf ich kurz eine Frage stellen, Max, an euch beide. Meint ihr, dass das eine Stärke der deutschen Mannschaft war, dass sie sich da so gut durchkombinieren konnten durch einen so tief stehenden Gegner? Oder war das auch, dass Ungarn das gar nicht mal so gut gespielt hat?
Beides, ne? Also generell ist Deutschland gut darin. Also nicht absolut top, aber schon ziemlich solide, über die Aufgabenverteilung gesprochen, die gut funktioniert hat. Und das sind halt alles Top-Spieler da vorne drin, klar. Und heute kam dann noch der Faktor dazu, dass dann aus dem Aufbauspiel von den Innenverteidigern richtig gute Bälle vorne reinkamen, nicht nur von Kroos. An der Stelle Sonderlob für Kroos, einfach beim 2-0. Das ist eine Szene, wo ganz, ganz viele mechanisch aus der Position einfach auf die andere Seite verlagern. Der Ball kommt von links, Kroos dreht auf, guckt auf die ferne Seite und ganz viele versuchen dann einfach irgendwo dort einen Mitspieler zu finden. Und Kroos ist einfach so schlau mit dem Ball, dass der halt sieht, nee, das ist, wenn ich mir das angucke, wie die da drüben stehen, wie die Gegner da drüben stehen, wie die Räume sind, es bringt nichts, da jetzt hinzuspielen. Ich warte noch ab. Ich nehme noch zwei Kontakte, ich gucke nochmal dahin, wo der Ball gerade gekommen ist, und ach, da haben wir eine 2-gegen-1-Situation, da ist ein freier Raum, da können wir was machen, knallen wir den Ball dort wieder rein, wo es der Gegner jetzt nicht mehr erwartet, weil alle von denen schon auf die Verlagerung warten. Das ist, das hat er in dieser 2-0-Szene, kriegt er, glaube ich, zweimal den Ball, trifft zweimal diese Entscheidung, zweimal die perfekte Entscheidung. Ganz fantastisch. Und wenn der Gegner dann so einen hat, der solche Entscheidungen trifft, dann wird es auch schwerer, das zu verteidigen. Darüber hinaus aber auch, hatte Ungarn schon einige Probleme in der Koordinierung zwischen den Ketten. So, man merkt auch, dass die normalerweise nicht eine Mannschaft sind, die eigentlich tief verteidigen will, sondern die sind schon eigentlich eher aktiv, ne? Und häufig musste ein Sechser auf Andrich raus, dann hatten Musiala Wirtz ein bisschen Platz, dann mussten da die Innenverteidiger raus, dann konnte das Havertz wieder anlaufen. Das kann man zwar halbwegs kompensieren, aber du kommst immer so ein bisschen in Unordnung. Dann hast du in der Szene zum 2-0, hast du zum Beispiel, dass einfach der Außenverteidiger da von außen diagonal versucht, Musiala zu verteidigen und lässt dadurch Mittelstädt komplett offen. Ist eine totale Quatschentscheidung. Also das ist dann auch wirklich schlecht gemacht. Und so war es dann ein bisschen beides. Ungarn hatte viele kleine Problemchen und Deutschland hat die dann immer wieder angebohrt.
Und dann, glaube ich, ist das halt wirklich so die Eigenschaft, die eben bei den Spielerprofilen, die da auf dem Feld stehen, sehr gut funktioniert. Und da hat man auch eine Änderung, sage ich mal, im deutschen Spiel gesehen, als dann Niklas Füllkrug gespielt hat. Da war dann eben diese Ballsicherheit in der vordersten Linie nicht mehr so da und vor allem auch, also da spielen einfach vier Spieler, die immer schon, wenn der Pass kommt, eine Idee haben, was sie dann mit dem Ball machen. Das ist nicht immer die richtige Idee und nicht jede Idee funktioniert, aber die wissen immer schon, was sie machen wollen. Und deswegen ist das manchmal dann auch so schnell. Und deswegen gibt es dann so wunderschöne Situationen, wie eben dieses Musiala-Havertz-Gündogan-Ding, über das wir vorhin gesprochen haben. Es gibt aber auch ganz viele Aktionen, die so ganz knapp nicht funktionieren, wo man sich auch denkt, also ein bisschen hat mich die erste Hälfte dahingehend auch an das Ukraine-Spiel erinnert, weil man es da eigentlich auch ganz gut geschafft hat, immer wieder rund um den Strafraum in Position zu kommen. Und dann war immer der Steckpass in den Strafraum, der hat nicht gepasst. Und da gab es auch so eine Phase in der ersten Hälfte, da war es auch so. Aber ich glaube, das ist einfach das Spiel der Deutschen und das ist sehr schwer zu verteidigen. Und ich glaube, das ist einfach das, was dieses Team besonders macht. Das, glaube ich, kann man inzwischen jetzt schon sagen, das ist jetzt auch unabhängig, wie weit das noch bei dieser EM geht, dass du mit Kroos und Gündogan zwei solche Spieler hast, die sich sehr ähnlich sind und mit Wirtz und Musiala zwei Fummler, die sich in gewissen Teilen ähnlich sind. Ich will nicht sagen, dass sie gleiche Spieler sind. Plus dann noch so ein Havertz, der irgendwie alle von allem so ein bisschen was hat. Das ist schon sehr besonders und da gab es nämlich auch ein interessantes Zitat von Ilkay Gündoğan auf der Pressekonferenz. Ein Journalist hat ihm die, ich finde, sehr schöne Frage gestellt. Er hätte ja noch bei der EM, ich weiß gerade nicht, welche EM das gewesen ist, da hat er noch ja Doppelsechs neben Toni Kroos gespielt. Und was denn der Unterschied sei, vor Toni Kroos zu spielen? Und dann hat Ilkay Gündoğan gesagt, also wir haben es geschafft, eine sehr gute Balance in die Mannschaft zu bringen, weil wir jetzt voreinander spielen und nicht mehr nebeneinander. Wir ergänzen uns sehr gut und vielleicht wäre es, wenn wir nebeneinander spielen würden, öfter der Fall, dass wir das Gleiche machen oder denken würden. Jetzt können wir uns besser ergänzen. Dadurch, dass ich die offensive Position im Verein viel gespielt habe, ist es auch eine Position, auf der ich mich wohlfühle. Und das Gute ist, dass wir beide, wenn wir uns anschauen auf dem Platz, selbst wenn es nur eine Millisekunde ist, wissen wir meist, was der andere vorhat in der nächsten Aktion. Und ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast, Caro, das sieht man eben an dem, was Martin gesagt hat, an den Spielerprofilen, aber dann halt vor allem auch an diesem Grundverständnis dieser beiden Spieler. Die sind einfach unheimlich spielintelligent. Tja, ein langes Plädoyer. Was sagt ihr denn zu den deutschen Standards und zu den deutschen Flanken? Könnte man die auch mal woanders hinschießen als auf den zweiten Pfosten oder muss das jetzt immer so sein?
Ist erstmal gut, dass der zweite Pfosten besetzt ist. So.
Ja, stimmt, aber er ist halt mit Joshua Kimmich besetzt, der ist 1,50.
Hey, der hat auch schon Kopfballtor gemacht.
Ja.
Nee, das stimmt schon. Also King ist ja auf jeden Fall der flache Horizontalpass anstatt der Flanke. Das wird, wenn uns was das Turnier gewinnt, dann ist es dieser Pass, habe ich das Gefühl. So, der ist schon brutal bis jetzt. Der macht sehr, sehr viel. Und dann brauchst du ja, wenn du den Pass stattdessen spielst, brauchst du die Flanke nicht. Aber ja, ich weiß nicht, wie viel das Probleme in der Flanken, in den Flanken sind und wie viel vielleicht auch ein bisschen Streuung und ein bisschen inhärente, einfach dass Flanken halt auch einfach ein bisschen schwer sind so oder nicht so gut sind, wenn man sie nicht extrem gut kann. Ist ein bisschen. Mir ist es jetzt nicht so wirklich negativ aufgefallen. Ich hatte eher das Gefühl, so, da waren viele dabei, die hätten gefährlich werden können. Und am Ende geht's ja bei einer Flanke so halt um ein paar Zentimeter. Und da haben dann die paar Zentimeter gefehlt. Oder dass dann der zweite Ball vielleicht auch mal ein bisschen geschickter verspringt oder so. Die Standards hatte ich ein ähnliches Gefühl. Wir hatten das eine Ding von,
Andrich, der Volley-Schuss.
Ja, genau, das Ding hatten wir. Und ansonsten hat man, zu den Standards möchte ich sagen, dass Ungarn das brutal verteidigt hat. Die waren so aggressiv und eng, gerade an Tah und Rüdiger dran, wenn du versucht hast, also ich hatte immer das Auge auf den beiden, weil ich erste Ecke habe ich schon gesagt, Rüdiger macht jetzt Tor so. Und hab dann drauf geachtet und die hatten gar keine Freude, die konnten irgendwo hinlaufen. So. Die waren teilweise auch mit drei Spielern irgendwie geblockt. Das war sehr, sehr gut verteidigt. Ja,
du hast schon viel gesagt. Ich kann kurz eine kleine Statistik ergänzen. 22% der Flanken sind angekommen. Aber zum Thema Flanken, es ist jetzt auch nicht die beste Möglichkeit, Kai Havertz anzuspielen mit einer Flanke. Also da gibt's einfach viel, viel schönere Möglichkeiten, wo seine Fähigkeiten viel mehr zur Geltung kommen. Ja.
Ja, ich habe den Eindruck, also ich will das Thema jetzt nicht zu groß machen, weil es war kein großes Thema in diesem Spiel, aber an der Zahl der Flanken und an der Art der Flanken siehst du, ob sie gerade eine Idee haben. Zumindest derjenige, ja, der die Flanke schlägt. Ja. Und manchmal gibt es ja auch sehr gut vorbereitete Flanken. Also wir haben ja heute zum Beispiel einen Flugball von Kimmich auch gesehen, wo er quasi den Ball vom breitstehenden Zehner bekommt. Er ist eingerückt und dann spielt er eben die Verlagerung auf Musiala, war es glaube ich, oder Mittelstädt, bin mir gerade nicht mehr sicher. Und letztlich ist das ja eigentlich auch eine Flanke im engeren Sinne. Wird dann nicht so gezählt, es wird dann als langer Pass gezählt, aber von ganzen Aufbau her könnte es auch eine Flanke am zweiten Pfosten gewesen sein. Und sowas hat ja auch ganz okay funktioniert. Man hat in der zweiten Hälfte allerdings, finde ich, schon deutlich gemerkt, und deswegen wollte ich es jetzt nämlich auch ansprechen, dass sie da Flanken vermieden haben. Da gab es mehrere Situationen, wo sie in der ersten Hälfte noch geflankt hätten, weil der Strafraum war eigentlich ganz okay besetzt und wir stehen jetzt eh alle tief und vielleicht fällt uns der Ball dann irgendwie noch vor die Füße. Und ich glaube, das war eine Ansage oder sie haben es im kollektiven Bewusstsein entschieden, kommt, lasst es mit den Flanken, wir versuchen es erst anders. Und zum Beispiel auch das 2:0 kommt ja auch deshalb so. Also Groß hätte da auch den Chipball zum Beispiel spielen können, aber nein, er guckt halt nochmal zurück in den Druck und spielt da rein.
Ein bisschen in dem Kontext, was man durchaus erwähnen kann, ist, darüber haben wir in den beiden Vorbereitungsspielen den letzten gesprochen, und Nagelsmann hat darüber gesprochen, und das hatten wir ein bisschen wieder als Problem dieses Mal, dass wir ein bisschen zu lange und zu dolle drauf fokussiert waren, durch die Mitte zu spielen. Da neigen diese Spielertypen natürlich zu, ne? Groß will gerne auf Wirtz spielen und will nicht einfach den langweiligen 20-Meter-Querpass auf Mittelstütz spielen und dann mal gucken, so, sondern will, sie suchen halt die guten Pässe, sie suchen die interessanten Räume. Aber wir haben das schon in den Vorbereitungsspielen gesehen und heute haben wir es wieder ansatzweise gesehen. Das wird alles leichter, und den schönen Pass von Groß auf Wirtz zu finden, das funktioniert besser, wenn du den Gegner auch erstmal ins Laufen bringst und wenn du zumindest erstmal am Flügel anspielst und dann wieder ins Zentrum kommst und der Gegner dadurch ein bisschen ins Bewegen kommt, ein bisschen desorganisiert wird, ein Spieler rausgezogen wird, der dann wieder zurückkommen muss in seine Position und so. Das hat in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt und wurde dann in der zweiten Halbzeit besser. Und ich glaube, das wird insbesondere gegen tiefstehendere Gegner, wird das noch sehr, sehr wichtig, glaube ich, im Turnierverlauf.
Max, du hast auch gerade kurz das 2:0 angesprochen. Da haben wir auch einen langen, hohen Ball gesehen, der keine Flanke war, aber auch ein Ball sein könnte, der Deutschland zum Europameister macht. und zwar dieser lange, raumgewinnende Pass von Groß. Also die ganze Entstehung vom Tor war ja sehr, sehr schön vom Ballgewinn begonnen. Aber eben dann von Groß gab es diesen raumgewinnenden Pass auf Musiala, wobei ich weiß gar nicht, ob er hoch war, aber es war auf jeden Fall viel Raumgewinn dabei.
Also ich glaube, er war flach, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Deswegen konnte Musiala dann ja auch direkt auf Mittelstädt weiterschicken. Aber das sind wirklich jetzt Schönheitsdetails, die wir hier besprechen. Lass doch mal zu einer Art Fazit kommen, bevor wir dann unsere Awards vergeben. Caro, beginn du mal gerne. Also vom Ergebnis her ist natürlich jetzt alles wunderbar. Zweimal gewonnen, zweimal gespielt, 7:1 Tore, Achtelfinale sicher, je nachdem, wie es Parallelspiel gerade ausgeht. Aber sehr wahrscheinlich wird man gegen die Schweiz um den Gruppensieg spielen. Wo steht deiner Meinung nach das deutsche Team? Und gab es irgendwie noch eine Entwicklung, die du jetzt vom Spiel 1 zum Spiel 2 wahrgenommen hast?
Ja, vielleicht zum letzten zuerst. Wir haben jetzt ja einen ganzen Spieltag gesehen. Und wenn man die anderen Mannschaften so sieht, dann kann man schon sagen, hey, Deutschland spielt schon spannenden Fußball. Also Nagelsmann hat da einen sehr interessanten Weg gefunden und im Vergleich zu anderen Teams lässt er wirklich sehr hochwertigen Fußball spielen und hat bis jetzt immer einen funktionierenden Plan gehabt. Ich fand den Satz auch sehr interessant, den Nagelsmann gesagt hat, nach Abpfiff des Spiels im November hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Und ich glaube, das stimmt auch, weil, das hast du in der letzten Sendung und in der vorletzten Sendung gesagt, Martin, dass Deutschland im Turnier dann eben diesen Weg mehr geht. Und das haben wir heute gesehen. Wir haben heute wirklich auch so eine Art Malocha-Fußball gesehen, aber denn das nicht heißt, dass es kein schöner Fußball war, sondern wir haben viele Spieler gesehen, die sehr, sehr lange Wege gegangen sind. Wir haben sehr viel Kommunikation auf dem Platz gesehen. Also das finde ich sowieso. Also vielleicht achte ich nur bei Deutschland da drauf, aber da kann man wirklich mal drauf achten, wenn Deutschland spielt, wie viel die miteinander gestikulieren und sich irgendwas zurufen. Das finde ich schon interessant. Genau. Und zum Spiel, zweite Halbzeit, deutlich weniger Unsicherheiten als in der ersten Halbzeit. Die Spielkontrolle war besser, besseres Passtempo. Und über weite Strecken des Spiels oder Richtung Ende des Spiels fand ich es auch eine interessante, eine schöne Mischung aus Geduld und gleichzeitig Wille, ein Tor zu machen. Genau, wir haben noch so ein paar Fragezeichen. Ich bin mal gespannt, wie sich Sané im Turnier entwickelt, weil er kann natürlich auf engem Raum auch sehr, sehr interessant und spannend werden, hat aber sich heute nach seiner Einwechslung auch mal falsch entschieden. Und ja, wir haben ein zweites, intensives, phasenweise hektisches Spiel mit einer sehr aufmerksamen deutschen Mannschaft gesehen.
Ja, ich glaube, es ist eine spielstarke, aber auch stabile Mannschaft, die sehr clever ist und weiß, worauf es ankommt. Und die sich nicht zu sehr unter Druck setzen lässt, sondern die das richtige Maß an Lockerheit und das richtige Maß an Ernsthaftigkeit hat. So, das ist so der Gesamtzustand, glaube ich, was gut ist und was Nagelsmann, glaube ich, auch meint, wenn er es mit November vergleicht, wo diese Stabilität gefehlt hat. Viele spielerische Elemente waren auch immer da, aber es hat die Konstanz, die Zuverlässigkeit gefehlt. Und da war das heute ein gutes. Meine beiden Lieblingsszenen waren beide in der zweiten Halbzeit. Eine gab es, wo dann, oder war das noch erste Halbzeit? Nee, ich glaube, es war zweite, wo letzten Endes Andrich den Ball gewinnt im Strafraum, wo so ein kleines Fragezeichen war, könnte da ein Foul dabei gewesen sein. Die Szene entsteht, weil, glaube ich, vorher der Ball irgendwie 3-4 Mal so durchrutscht. So, es kommt einer in Zweikampf, der Gegner kommt irgendwie durch. Dann kommt der nächste in Zweikampf, Gegner kommt irgendwie durch. Aber es kommt immer wieder der nächste und man kommt immer wieder so ran und irgendwie kriegt man es dann am Ende gelöst. Und man wird häufig hat man in solchen Szenen, wenn du eine verunsicherte Mannschaft hast, eine Mannschaft, die ein bisschen zu viel will, die ein bisschen zu viel den Druck hat. Und ich glaube, so eine Mannschaft war Deutschland bei den letzten Turnieren tendenziell, hast du solche Situationen, dass in dem Moment, wo der Erste den Zweikampf verliert, reagiert der Zweite über, geht mit zu viel Tempo in den Zweikampf, wird auch noch ausgespielt und dann kommt der Dritte schon nicht mehr hinterher und dann hat der Gegner eine super Szene. Man erinnert sich zum Beispiel an das erste Tor von das 1:1 von Japan, wo glaube ich, Goretzka falsch in den Zweikampf geht und dann Süle irgendwie ausgespielt wird oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann gab es noch eine weitere Szene, wo Ungarn mal mit ein bisschen Glück in eine Kontersituation reinkommt und dann rechts auf dem Flügel ist und dann Tah, glaube ich, rechts außen verteidigen muss und nicht mehr viel Personal hinterm Ball ist und die Ungarn nachrücken und Tah richtig erkennt, ich darf jetzt hier nicht in den Zweikampf, weil wenn ich den verliere, sind die weg. Ich muss jetzt hier nur Zeit gewinnen. Ich muss dafür sorgen, dass die anderen wieder nachrücken können. Und alle anderen rücken nach. Und 3 Sekunden später ist man auf einmal wieder zu 6, zu 7 und kriegt die Szene dann noch repariert, ohne dass es überhaupt gefährlich wird. Das sind so Sachen, die ich, da wäre man jetzt in der Vergangenheit zu hektisch gewesen. Glaube ich, und das funktioniert jetzt. Ich glaube, man, als allerletzter Satz, ich glaube, man braucht noch nicht so hyper-euphorisch werden, weil es immer noch so ist, dass, glaube ich, was ich letztes Mal schon ein bisschen gesagt habe, nichts ist so ultra krass gut in der Mannschaft, wo man sagt, wenn alles scheitert, wir haben auf jeden Fall das, sondern es sind so ganz viele kleine Teile. So, die Mannschaft ist gut darin, auch so ein bisschen unscheinbaren Situationen mit dem richtigen Pass, mit dem kleinen richtigen Dribbling, mit dem richtigen Laufweg, mit einer guten Balleroberung gegen Pressing, so mit irgendwas dann eine Szene irgendwie scharf zu machen. Und das fühlt sich gut an, aber auch nicht überdominant, würde ich zumindest als minimale Abschwächung des Lobes mal noch mit reinwerfen.
Mhm. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Dann lasst uns doch noch unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Hero und Moment des Spiels. Caro, du darfst mal vorlegen. Wer ist dein MVP?
Ja, also mein MVP habe ich ja schon ein bisschen angeteasert. Und klar kann man jetzt irgendwie auch mal einen Neuer nehmen, der jetzt, wo er gebraucht wurde, da war. Aber das ist mir zu klein, wenn jemand wie Ilkay Gündoğan auf dem Platz stand, der jetzt die Scorerliste anführt. Und ja, ich habe beim Spiel gegen Schottland, als er im Strafraum gefoult wurde, da am Schienbein, was ja ziemlich übel aussah, oder am Fußgelenk da in der Nähe, da habe ich in die WhatsApp-Gruppe mit Freunden von mir geschrieben, Gündogan, mein Löwe, mein Bär, ich hoffe, du stehst auf. Und das hat sich jetzt irgendwie durchgesetzt an diesem Spieltag. Und ich hab Nachrichten sind bei mir eingetrudelt mit diesem Gündogan, mein Löwe, mein Bär. Und ich freue mich ein bisschen, dass sich das durchgesetzt hat.
Ich bin sehr gespannt, ob das ein Twitter-Meme wird noch.
Ob das der Folgentitel wird, muss ich jetzt erstmal entscheiden.
Ah, okay.
Das oder Ilkay Gündogan King. Naja, muss ich mir noch überlegen. Martin, wer ist dein MVP?
Es kommen einige in Frage und ich gehe einfach mal, da wir zu Null gespielt haben, auf Jonathan Tah. Wobei er den einen Kopfball sogar noch ein bisschen besser verteidigen muss eigentlich. Gehe ich dann doch nicht auf Jonathan Tah.
Jetzt ist zu spät.
Jetzt ist es zu spät, es ist Jonathan Tah. Nee, hat mir sehr imponiert, fand ich eine gute Vorstellung.
Ja, ich glaube auch an Jonathan Tah und Antonio Rüdiger kann man eben diese Resilienz und diese gestiegene Ruhe ablesen. Also es gab heute kritische Situationen, aber sie sind eben ruhig geblieben und sie haben sich dann richtig reingebissen in dieses Spiel und hatten dann, glaube ich, da auch eine Freude dran. In der zweiten Hälfte war das ja wirklich dann sehr, sehr gut. Dann nehme ich tatsächlich einen dritten noch als MVP. Ich würde Jamal Musiala nehmen. Es ist einfach unglaublich, was auch, also dafür lohnt es sich auch im Stadion zu sein. Das ist mir schon bei Bayern öfter aufgefallen, aber jetzt transferiert sich es ganz offensichtlich auch zum Nationalteam. Was der mit seinen Aktionen auslösen kann im Stadion, das ist einfach irre, weil er, du siehst ihn auf drei Leute zulaufen und du denkst dir, da kommt er nicht durch, oder? Und dann kommt er da manchmal durch und du denkst dir, das gibt's ja gar nicht. Und ich würde auch sagen, er hätte eigentlich einen Strafstoß bekommen müssen. Ich finde, es war ein klares Stempeln gegen ihn, nachdem da der Ball gespielt wurde vom ungarischen Verteidiger. Laut dem Schiedsrichter-Briefing bzw. Medien-Briefing, das Rossetti gemacht hat vor der EM, hätte das eigentlich Strafstoß geben müssen, meiner Meinung nach. Er hat da nicht groß reklamiert. Es gab ja dann sogar den Freistoß für Ungarn. Es sah auch tatsächlich im laufenden Spiel so aus, als sei er dem Ungarn auf den Fuß gestiegen. Aber meiner Meinung nach hätte er eigentlich sogar noch den Strafstoß zum möglichen 2:0 herausgeholt. Deswegen Jamal Musiala, ganz fantastisches Spiel.
Das sah so aus, weil sein Fuß ist so schnell. Das sah aus, als ob er später kommt, aber er hat es trotzdem noch unter den Fuß des Gegners geschafft.
Ist das Ruckzuck? Nee, wo man so aufeinander... Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern.
Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Sondererwähnung, er muss die Musiala-Szene finden, die dann leider ganz knapp seitenaus war, wo er links außen den Ball erobert, wo er ganz, ganz clever, nämlich von hinten den Gegner anläuft und sich den Ball schnappt und dann gegen zwei Gegner an der Seitenlinie ist und da dann auch noch irgendwie so entflieht und das wäre der Riesenkonter gewesen und war dann aber wohl ganz knapp seitenaus. Das wär so eine schöne Szene gewesen.
Aber wirklich. So, jetzt noch unsere Unsung Heroes. Caro, wen haben wir noch nicht genügend besungen?
Ja, Martin hat mir meinen Unsung Hero ein bisschen kaputt gemacht, weil ich wollte Jonathan Tah nehmen. Ich kann ja jetzt nicht als Unsung Hero nehmen, wenn Martin ihn schon als MVP hatte.
Ihr habt ja eine Absprache wie Gündogan und Groß. Das ist ja toll.
Ja, weil sein Gegenpressing das 2:0 eingeleitet hat und das fand ich irgendwie eine geile Szene. Aber dann nehme ich doch Robert Andrich, weil Toni Kroos kann auch so bedenkenlos mit dem Ball umgehen, weil er weiß, dahinter ist Robert Andrich und ja, der hält Wache, der ist da.
Sehr schön. Martin, wer ist dein Unsung Hero?
So viel Unsung-Spieler haben wir halt nicht mehr. schon über viele geredet. Und ich glaube, die meisten haben auch alle auf dem Schirm. Man könnte am ehesten jetzt nach der Folge vielleicht die Außenverteidiger in Betracht ziehen, die aber jetzt nicht unbedingt jetzt Unsung Hero gewesen sind in dem Spiel jetzt, auch wenn sie beide gute Leistungen gebracht haben. Deswegen sage ich einfach Antonio Rüdiger und vor allem Antonio Rüdigers Aufbauspiel. Weil das ist eigentlich das Klischee ist, der ist der Beißer, der räumt ab, der ist schnell, der ist physisch, der ist da. Und da waren heute so geile Pässe dabei. Das kann nicht unerwähnt bleiben. So, das muss schon noch Würdigung finden. Deswegen Antonio Rüdiger als Aufbauspieler ganz insbesondere, als Spielmacher, sage ich jetzt.
Sehr gut. Ich bin gespannt, wie oft wir diese Rolle von Havertz noch sehen. Das fand ich auch interessant. Mhm. Dann ist mein Unsung Hero sind Julian Nagelsmanns Einwechslungen. Ich muss sagen, ich habe ein Faible dafür, dass er in München die Münchner Spieler bringt und dass er in Stuttgart die Stuttgarter bringt. Der Einzige, der nicht spielen durfte, war Anton. Das war natürlich schlimm, also Nagelsmann raus. Aber ansonsten, es waren einfach schöne Momente und es ist ein ernster Wettbewerb. Und er hat die ja nicht drauf gebracht, irgendwie um ihnen was Gutes zu tun, sondern weil sie Leistung gebracht haben. Aber was hier los war im Stadion, als Chris Führig kam, als dann Dennis Undav kam, der bekam nochmal seine extra Sprechchöre. Das fand ich schon schön und ich mag das, wenn das Hand in Hand geht, dass man sowas mitbedenkt und trotzdem sportlich erfolgreich ist. Sehr schön. So, Caro, du hast uns schon angekündigt, dein Moment des Spiels ist was ganz Besonderes, weil du zu lange drüber nachdenken konntest. Also was ist es denn?
Ja, also Honorable Mention geht in dem Fall an die deutschen Fans. Ich wusste nicht, dass die singen können. Also das war ja eine großartige Chorleistung bei Major Tom nach Abpfiff. Aber das ist nicht mein Moment des Spieltags, sondern mein Moment des Spieltags ist einer, der für mich auch so eine EM ausmacht, dass er so ein Spieler aufkreuzt, den man seit Jahren vergessen hatte und plötzlich fällt einem da wieder was ein und das Toni war Kroos. Für mich, nee, ja genau, das war für mich als Ungarn Laszlo Kleinheinz heißt, Heinz da eingewechselt hat, da war ich so, Moment, den kenne ich doch. Und den hat nämlich Werder Bremen Anfang 2016 verpflichtet und dann ganze dreimal verliehen. Also er hat wirklich sehr, sehr wenige Minuten bei Werder gemacht, bis ihn dann bei der dritten Leihe endlich so ein Verein aus Kasachstan auch mal gekauft hat. Und dann war Laszlo Kleinheinz wieder weg.
Ja, der hat in Kroatien viel gespielt und bei Hajduk, deswegen war ich deutlich weniger überrascht.
Wo du eben früher Trainer warst, muss man dazu noch sagen, für alle Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht so gut kennen. So, Martin, genau, dein Moment des Spiels?
Verein, dem ich eng verbunden bin. Jetzt fand ich den das Kleinheißler-Ding so lustig, dass ich vergessen habe, selber drüber nachzudenken. Mein Moment des Spiels, naja, eigentlich müsste es fast groß passt zum 2-0 sein. Ich habe vorhin schon gedacht, wir müssten eigentlich jetzt, wo es groß Abschiedstournee auch ist, so, wir müssen so jedes Mal so ein bisschen mitloggen, was so die Highlights sind von ihm, weil er jedes Spiel so 3, 4, 5 echte Highlight-Dinger hatte. Er hatte das eine Ding, wo er dann den weggeschlagenen Ball von Ungarn in einer ein bisschen schwierigen Szene dann so mit Außenriss Hacke einfach so rüberspielt zu Rüdiger. Das war ganz funny. Fuck, jetzt habe ich mich auf groß eingeloggt, ohne so richtig drüber nachzudenken, ob es noch was Geileres gab. Tah hat auch einen völlig verrückten Chipball gespielt auf Havertz oder Kimmich, weiß ich nicht mehr genau. War auch krass. Aber ich sag mal, Großpass auf Gündogan in der ersten Halbzeit. Also ein Pass, wo er komplett nach rechts läuft und dann knallt er den so diagonal in den Halbraum durch auf Gündogan, wo das war wirklich einfach so. Einfach so eine Machtdemonstration, so einen Pass zu spielen bei dem. Also wenn du ein Spieler, du ein Spieler bist, der 70% Passquote hat und immer mal einen verliert, ist es eine Sache. Aber wenn du letztes Spiel 99% Passquote hast und dann spielst du solche Dinger durch so Minigassen außerhalb deines Blickfelds über 30 Meter, ist schon einfach völlig crazy, wie gut der ist.
Ja, absolut.
Nach Turnierende dann auf dem YouTube-Kanal martin.rafelt90. Groß-Highlights unterlegt mit Vangelis Conquest of Paradise.
Ja, sehr schön. Tribünengespräch, alle Pässe von Toni Kroos nochmal in der Analyse. 24 Stunden dauert das.
Sehr
dann.
Gut.
Mein Moment des Spiels war tatsächlich dieser Pass von Musiala auf Havertz, der abliegt auf Gündogan und der kann knapp den Ball nicht verarbeiten, weil das war irgendwie so siebte Minute oder sowas und das war die erste richtig gelungene Aktion und wo du auch den Eindruck hattest, okay, also sie werden das jetzt anscheinend einfach durchziehen. Das, was man im Eröffnungsspiel gesehen hat, das machen sie jetzt halt gegen Ungarn auch. Und jetzt hat es halt knapp nicht geklappt, aber das war schon was Besonderes. Manchmal ist es ja fast schöner, wenn so ein Raunen durchs Stadion geht, als wenn gejubelt wird, weil du dann weißt, oh, alle haben gerade so wow gemacht, was einfach so überraschend war. Und so war es in dieser Szene. Ein Thema müssen wir noch ganz kurz besprechen, bevor wir diese Sendung dicht machen. Leroy Sané, der eingewechselt wurde, Caro hat vorhin schon gesagt, Martin, er hat auch mal falsche Entscheidungen getroffen oder zumindest einmal hat er sich vor allem falsch entschieden. Es gab diesen Konter, wo er den Pass nicht anbringt. Warum ist er für dich so wichtig, dass du gesagt hast, das Thema darf jetzt hier nicht untergehen in der Sendung?
Weil wir jetzt über die letzten Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass er ein Spieler ist, der extrem an seiner Form hängt. Wenn er einmal ins Laufen kommt, ist er unfassbar. Wenn er einmal aus dem Tritt, dolle aus dem Tritt kommt, dann weiß man nicht, wann er wieder reinkommt im Tritt. Und jetzt die beiden Einwechslungen, die waren beide nicht gut, die waren beide gar nicht gut. Und die Frage ist, es geht jetzt auf die entscheidenden Spiele zu, wir haben jetzt noch eins, da muss man ihn sicherlich nochmal ausprobieren, aber was ist, wenn er jetzt wiederkommt und wieder ein schwaches Spiel macht? Ich merke gerade, wir hätten es einfach nach dem nächsten Spiel besprechen können. aber trotzdem, der Gedanke ist ja interessant, dass du, wenn du Vereinstrainer bist und so einen Spieler dabei hast, dann sagst du, naja, okay, das ist potenziell einer unserer wichtigsten Spieler. Natürlich halten wir an dem fest und geben dem Chancen und schauen, dass er wieder in Form kommt. Aber wir haben ja nur noch dann nach dem nächsten Spiel nur noch 4 Spiele. Und willst du dann, wenn es 1-1 steht, in der 70. Sané bringen, von dem du jetzt gesehen hast, dreimal vielleicht, der ist einfach gerade nicht in Form. Oder wen bringst du ansonsten? So. Das finde ich eine sauschwere Entscheidung.
Aber lässt sich das jetzt nicht dann vielleicht regeln damit, Entschuldigung, Caro, dass man eben dieses dritte Gruppenspiel angeht und vielleicht da ein bisschen rotiert und dann zum Beispiel Sané mal von Beginn an lässt?
Muss man, glaube ich, ne? Das wäre schon wichtig.
Ich wollte noch fragen, ob du das auch gesagt hättest, wenn Gulaschi nicht seine Pfoten noch dazwischen gehabt hätte. Saneo hätte ja auch noch ein Tor machen können.
Stimmt, guter Punkt. Nee, dann wäre er MVP geworden bei Martin. Wir wissen doch, er ist ein Fähnchen im Wind.
Naja, es wäre dann für ihn aber psychologisch auch anders. Ne? Also dann hätte er ja das Erfolgserlebnis gehabt, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist für ihn. Deswegen hätte ich es dann wahrscheinlich zumindest nicht so hochgehangen. Hm. Aber er hat schon viele Szenen, wo man merkt, er hat gerade viel mit sich selber zu tun. Und er will sehr, sehr viel. Ich fand das Spiel sogar jetzt schon ein bisschen besser als das letzte, glaube ich. Naja, weiß ich nicht, kein großer Unterschied. Ich finde sogar den einen Pass, den er dann versucht, nach links durchzuspielen, nicht nach rechts, das ist so ein Fehler, den kann ich ein bisschen mitfühlen, weil so, wenn du in dieser Situation, der Pass nach rechts macht den Angriff, der finalisiert den Angriff nicht, er macht ihn relativ langsam. Ne? Das ist der richtige Pass in dem Moment, den musst du spielen. Aber wenn du den Pass auf links durchkriegen kannst, dann ist es direkt
dann
ein Tor.
Ist es ein Assist, ja.
So, und deswegen, und er hat halt in dem Moment, wenn er in dem Moment die Intuition hat, das Gefühl hat, wenn ich den Pass jetzt so spiele, kommt er durch. Dann machst du es halt in dem Moment so, passiert mal. Aber auch, es gab genug andere Szenen. Also es gab eine Szene, da kriegt er in einer völlig geschlossenen Situation rechts, so halb rechts, den Ball, kann einfach irgendwie 5-Meter-Pass auf Kimmich, glaube ich, spielen. Und anstatt diesen 5-Meter-Pass zu spielen, versucht er sich nochmal zu drehen und versucht dies und versucht das. Und das ist, er hat so viel mit sich selber zu kämpfen. Das ist so. Und es gibt so viel, ich sag das so ungern, weil es auch so fucking viel Sané-Bashing gibt. Und man schnell bei ihm auch da ist, so, ist kein Mentalität oder kein Spieler für große Spiele oder irgendwie sowas so. Und ich glaube, es ist halt einfach, es hat halt viel mit Selbstvertrauen zu tun, aber man sieht auf jeden Fall schon, wie die Form ist. So.
Du, das deutet doch alles darauf hin, dass Leroy Sané in der 113. Minute im Finale dann den entscheidenden Treffer macht.
Let's go.
Das ist ja doch exakt die Götze-Story. Aber jetzt machen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Es waren jetzt auch erstmal nur Schottland und Ungarn. Und in der K.O.-Phase ist sowieso alles unberechenbar. Was aber berechenbar bleibt, ist, dass ich mit euch über diese Spiele sprechen darf. Und wie immer hat es große Freude gemacht. Danke, Caro Kipper.
Danke an euch. Hat viel Spaß gemacht. Und ey, ich kann es kaum erwarten, das nächste Deutschlandspiel zu sehen, bin ich ganz ehrlich.
Aber wirklich, ich habe auch jetzt schon Bock, auch wenn es wieder so eine Spätnachtsaufnahme wird, weil die ja um 21 Uhr beginnen. Aber ich bin mal gespannt. Also, danke auch, dass ihr euch immer die Zeit nehmt und dann jetzt hier noch so lange gewartet habt. Also jetzt heute ist es nicht ganz so spät wie beim Eröffnungsspiel, aber das wird jetzt wahrscheinlich noch öfter so kommen. Deswegen danke dir, Caro, und danke auch, lieber Martin, dass du hier mit dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Freue mich ebenfalls aufs nächste Spiel. Wobei ich eigentlich jetzt direkt ins K.O.-Spiel gehen will.
Ja, jetzt chill mal. Nee, jetzt mal noch gucken, was da die Schweiz macht. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für euren Support. Alles, was wir hier machen im Rasenfunk, ist von euch finanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und auf Rasenfunk und auf kiosk.rasenfunk.de könnt ihr auch noch den letzten Merch erwerben. Die Tassen sind jetzt weg, aber es gibt noch ein paar wenige Hoodies, ein paar wenige Beanies, glaube ich, auch, und das dürfte es dann gewesen sein. Also rasenfunk.de/supportersclub. Bitte unterstützt uns. Bitte erzählt weiter, dass es den Rasenfunk gibt. Bewertet uns gerne bei Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und ich bin am 29. Juni in Krefeld auf einer Veranstaltung. In Krefeld. Ich werde es verlinken in den Shownotes für alle, die aus der Nähe sind. Macht's gut. Ciao.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.